Willen, warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen?
Da sind wir wieder. Nachdem wir gerade so rüde von dieser Abschlussmusik unterbrochen wurden, wo ich überhaupt nichts für kann, wollte ich dich noch fragen, Basti, hast du noch irgendetwas zu sagen zum Weißen Hai? Ich hätte da nämlich noch ein, zwei Sachen in der Wikipedia schnell nachgeschlagen. Sowas wie so Fun Facts, die man wissen sollte. Als guter Filmkenner, weißt du ein, zwei Fun Facts zum Weißen Hai? Wie auch im englischen Original hieß Jaws?
Natürlich weiß ich Fun Facts zum Weißen
Dann bitte.
Hai. Naja, unter anderem hieß der Weiße Hai Bruce nach dem Anwalt von Steven Spielberg. Er ist mehrmals abgesoffen bei den verschiedenen Filmszenen. Roy Scheider hatte massive hatte Probleme mit Schiffsübelkeit.
Ah,
und
Seekrankheit.
Eine der schönsten Sachen, der Hauptdarsteller des Finn fällt mir gerade vom Namen nicht mehr ein, war ein Schotte. Der ein massiver Alkoholiker war, der diese wundervolle Rede am Ende des Weißen Hais hält. Quinley, der den Haijäger darstellt.
Ja.
Und der war immer
Quint.
So besoffen.
Quint heißt er, Quint.
Quint, gespielt von weiß ich nicht mehr. Jedenfalls ist er 5 Jahre später an einem Herzinfarkt bedauerlicherweise verstorben, hatte 6 oder 7 Kinder, war ein Wahnsinniger in jeder Hinsicht.
Echt? 5 Jahre danach? Das ist ganz witzig, in der Wikipedia steht unter anderem noch unter sonstiges, Quinns Name stammt aus der lateinischen Bezeichnung für der Fünfte. Quinn ist der fünfte Mensch, der vom Hai, der durch den Hai ums Leben gekommen ist.
Na, jedenfalls gibt es am Ende eine Szene, wo er einen unglaublich tollen Monolog hält, darüber, wie er auf einem Flugzeugträger stationiert war im Zweiten Weltkrieg, dieser unterging. Und er 3 Tage an einem Stück Treibholz mit seinen Kollegen gefesselt war und einer nach dem anderen von den Haien gefressen wurde. Das wirklich Besondere an dieser Szene ist, dass der Darsteller, der zwar ein Wahnsinniger war, aber auch ein Genie, das komplett improvisiert hat. Der ist einmal zum Set gekommen, war stinkbesoffen, sie konnten nicht drehen. Und dann hat er am nächsten Tag Spielberg das komplett improvisiert hingelegt. Und Spielberg war ihm so dankbar dafür, weil das weder im Buch stand, noch war es irgendwie geplant. So, waren das genug Fun Facts, die ich aus dem Kopf zu einem völlig arbiträren Film aufzählen kann, Reinhard?
Nicht schlecht. Ich kann dein unnützes Wissen zu diesem Film noch ein bisschen anreichern. Was haben wir da? Brodys Filmhund. Da drin, in dem Film, ne?
Ach, Heini, lass mich nachdenken. Nee, war es Spielbergs Hund?
Ja, war Steven Spielbergs Hund.
Spielbergs Hund, ja. Ja. Frag mich noch was. Gib mir Stichworte, Reini. Gib mir Stichworte, komm bitte.
Das maschinell betriebene Haimodell.
Bruce.
Was? Nein.
Benannt nach dem Anwalt von...
Ja, nein, aber noch was anderes.
Ist mehrmals abgesoffen und sie
richtig.
Vom Boden des Meeres ziehen?
Ja, richtig. Als das maschinell betriebene Haimodell gebaut wurde, wurde vergessen, seine Wassertauglichkeit zu überprüfen.
Ja.
Als es ins Wasser gelassen wurde, sank es auf den Meeresboden. Ein Taucherteam musste es zurück an die Oberfläche holen.
Reini, gib mir noch eins.
Warte mal, was haben wir noch? Wie lang war die Drehzeit?
Außergewöhnlich lang, soweit ich weiß.
Ja.
Sie mussten auch 10 nachdrehen. Ich glaube fast 200 Tage oder so. Ne?
155, geplant waren 52.
Ja, und Spielberg war ja damals noch völlig unbekannt. Deswegen war das eigentlich ein unglaublicher Kraftaufwand, ist das falsche Wort dafür. Aber das war ja, glaube ich, Spielbergs 2. oder 3. größerer Film. Und eigentlich sah es so aus, als wäre die Karriere zu dem Zeitpunkt schon wieder vorbei. Mein Gott, Reini, ne, was
noch,
nicht so Facts droppen kann. Hast du noch einen?
Ja, warte mal. Für die Szene, in der die Fischer einen aufgehängten Haikadaver präsentieren, wurde ein echter Hai getötet.
Ein echter Hai verwendet, richtig.
Ja. Und dazu noch ein
weiterer. Aber es war ein Tigerhai.
Aber hier steht keine Quelle leider dran, ob das wirklich wahr ist, weil das klingt schon sehr absurd. Als Hopper oder Hooper, heißt der Hopper oder Hooper?
Hooper.
Als Hooper
gespielt
den
von Richard Dreyfuss, mittlerweile 80 Jahre alt.
Als Hooper den Haikadaver aufschneidet, nimmt er dem Magen des Fisches ein Nummernschild mit der Aufschrift 007 Louisiana. 2 Jahre zuvor war der James-Bond-Film Leben und Sterben lassen unter anderem genau dort gedreht worden.
Okay, das ist wirklich...
Ja, das kann ich mir aber auch... Ja. Ja, so viel dazu. So viel zum Weißen Hai.
Ja, aber warum? Das ist ja nicht unvorstellbar, dass dieses Kennzeichen da reingeflogen ist, oder?
Nee, aber ich glaube, ja.
Ja, es klingt schon unwahrscheinlich.
Ja. Ach,
ich
schöne.
Ich doch foppen, Reini. Schön. Mein Gott, ich war, aber komm, du musst mir lassen. Ich habe wirklich viel Scheiß im Kopf, oder?
Ist schon nicht schlecht.
Ich schwöre bei der heiligen Jungfrau Maria, dass ich nicht den Wikipedia-Artikel gefunden habe.
Und jetzt holst du wieder die Religion mit ins Boot. Ne?
Das hat letzte Folge schon so gut funktioniert. Du
kannst es auch nicht lassen.
Der Aufschrei war aber relativ gering, ne?
Ja, in den 2 Minuten zwischen den beiden Folgen war da relativ wenig los. Nee, ach.
Dein Ach ist immer geil. So, ach, gut.
Das so
wir haben uns gerade selbst gefickt, aber ach.
Nee, man darf das alles nicht so ernst nehmen. Also,
wir haben über Jenseits gar nicht richtig gesprochen, Reini.
Nee, stimmt, haben wir nicht.
Lass uns mal über Jenseits sprechen.
Ja, ich.
Also nicht jenseits deines Sexlebens, das ist natürlich nicht.
Zum Thema Jenseits, ich weiß es nicht. Ich glaube, da ist nicht viel.
Bei deinem Sexleben?
Nein, beim Jenseits. Beim anderen weiß ich, dass da viel ist. Viel groß, breit.
Viel groß, breit und irgendwann sieht Sonka nur noch ein weißes Licht.
Am Ende des Tunnels.
Oh Gott.
Nee, ich glaube,
es
dass
ist nichts,
beim,
ne? Es ist leider nichts.
Beim Sterben, also man hat ja, man hört ja von Leuten, die so Nahtoderfahrungen hatten, ne?
Ja,
dass man irgendwie,
ich weiß, ich habe es auch gelesen.
Ne, weißes
was
Licht
das
und bla bla
ja.
Und so weiter. Und das ist einfach nur dein Gehirn, das gerade nochmal alles abfeuert. So.
Scheiße, ne? Aber es wäre doch so geil. So, weißt du, es wäre doch einfach so schön.
Es ist natürlich sehr, sehr tröstlich, wenn man sich, also wenn man fest davon überzeugt ist und wirklich daran glaubt, dass nach dem Leben ein weiteres Leben kommt, das besser ist oder dass irgendwie anders ist, dass man mit seinen Liebsten wieder zusammen ist und so weiter. Ich muss sagen, ich beneide, glaube ich, schon fast Menschen, die da wirklich fest dran glauben können. Ich kann das einfach nicht.
Ich, ganz ehrlich, ich beneide Menschen auch total. Meine Oma, habe ich dir ja mal erzählt, die ist gestorben mit einem Lächeln auf den Lippen. Die hat gesagt, gleich sehe ich Opi wieder. Das war so, weißt du, das war für die so fest einfach in ihrer gesamten Struktur, geistigen Struktur enthalten. So, ne? Ich bin ein guter Mensch auf Erden, damit ich es im Himmel richtig schön habe. Das hat die wirklich geglaubt. Und das ist ja unfassbar tröstlich. Einfach,
ja,
aber
das glaube ich auch.
Es gibt
also
diesen alten Satz, auf dem Sterbebett werden alle zu guten Katholiken. Das muss nicht unbedingt stimmen, aber ein Stück weit ja schon.
Ja, bei meiner Mutter war das auch. Also meine Mutti war auch
aber die war ja vorher schon sehr christlich.
Ja, klar, die war vorher, nein, ich meinte, dass das bei der auch war, dass die keine Angst davor hatte oder so. Also, wobei, ich weiß es nicht, zumindest hat sie es nicht gezeigt. Na,
ja gut, wahrscheinlich hätte sie es ihren Kindern dann sowieso nicht gezeigt, aber bei meiner Oma war es halt schon, seit ich ein kleines Kind war, hat die das immer wiederholt und es war irgendwie immer klar, dass das für sie eine ganz hohe Bedeutung hatte und so. Das ist ja auch beneidenswert.
Es ist ja auch die Frage, in was für einem Zustand man ist, wenn man denn kurz vorm Sterben ist. Das, also alle Leute oder die meisten stellen sich das ja so vor, dass man in dem Zustand ist, in dem man sich jetzt gerade befindet, ne? Dass man relativ klar denken kann und so weiter und so weiter. Aber gerade wenn man älter geworden ist oder wenn man irgendwie mit einem Tumor zu kämpfen hat, wenn die Körperchemie irgendwie kaputt ist, dann ist es ja nicht zwingend so, dass du so bist wie jetzt gerade. Zum Beispiel meine Mutter hatte einen relativ großen Hirntumor und so die letzten 3-4 Tage, bevor sie gestorben ist, hatte halt Höhen und Tiefen. Ne? Also von sie war vollkommen klar und ganz bei uns bis zu, sie war gefühlt irgendwie 20 Jahre in der Vergangenheit.
Ja.
Also, ja, weil dein Hirn, was in deinem Hirn passiert, ist nur mal das, was dein Bewusstsein bestimmt. Ne? Also du kannst ja nicht irgendwie, dich nicht irgendwie hinsetzen und sagen, so, ich denke jetzt drüber nach, was für mich Realität ist oder nicht, sondern wenn dein Gehirn dir sagt, dass irgendwie etwas Bestimmtes gerade Realität ist, weil die entsprechende Chemie in deinem Kopf abläuft, dann ist das für dich Realität. Dann denkst du auch nicht drüber nach, ob das für dich Realität ist oder nicht, sondern es ist gerade so. Wenn dein Gehirn 20 Jahre in der Vergangenheit hängt, weil irgendwelche Synapsen falsch verschaltet sind oder irgendwelche Botenstoffe ausgeschüttet werden bis zum Anschlag, dann ist das für dich in dem Moment die Realität.
Ja, und das ist ja auch gut so. Ja. Also ich meine, das ist ja eigentlich gut, dass unser Gehirn so eine Art Notfallplan hat.
Ja, oder was heißt Notfallplan? Ist manchmal auch einfach kaputt, ne? Also bei meiner Oma erinnere ich mich noch dran, dass die so in den 2 Wochen, bevor sie gestorben ist, irgendwie nachts häufiger mal aufgewacht ist und auch komplett woanders war. Und bei meiner Oma war es tatsächlich so, weil sie das als junge Frau halt noch komplett miterlebt hat, die war halt im Krieg, ne? Also die ist mitten in der Nacht aufgewacht.
Geister der dunklen Weihnacht jagen, ne?
Ja, und ja, also bei meiner Oma war es tatsächlich mal so, dass sie mitten in der Nacht aufgewacht ist. Ich war da in der 8. Klasse und ich erinnere mich noch dran, dass meine Oma mich gefragt hat, ne, ob denn alle vom Dachboden runter sind, weil das Haus brennt ja nach dem Angriff. Ne, also es ist schon hart. Also
ja, das war bei meiner Oma, also meine eine Oma, die früher gestorben ist, schon vor fast 20 Jahren jetzt, als ich da als Kind geschlafen habe, hat die sich manchmal aus dem Bett gerollt und gebrüllt, der Russe kommt. Und ich fand das als Kind natürlich auf der einen Seite tragisch, aber auch lustig, aber ich habe nicht verstanden, worum es überhaupt richtig geht.
Ne? Ja, das also ein Wunsch meiner Mutter war zum Beispiel, dass sie sich gewünscht hat, möglichst bis zu ihrem, also an ihrem Lebensende halt klar bei Verstand zu bleiben und nicht irgendwie halt wie Oma zwei Wochen lang irgendwie ihre Vergangenheit durchzuleben oder irgendwie komplett nicht mehr zu wissen, wo sie ist oder sonstiges. Oder wenn ich mir das angucke, eine Tante von mir, die ist dement geworden und hat halt im letzten Jahr, in dem sie noch gelebt hat, nach und nach halt ihren Verstand eingebüßt. Immer ein Stück weiter, immer mehr vergessen, bis es am Ende gar nicht mehr ging. Ne? Also bis von der Person am Ende nicht mehr viel da war.
Das Grausame an der Demenz sind ja zwei Phasen. Das ist auf der einen Seite die Phase, in der der Betreffende, also Demenz und Alzheimer jetzt mal im weitesten Sinne kombiniert, wenn der Betreffende es noch merkt, ist es für den Betreffenden sehr grausam. Plus nochmal die Dinge, die dazukommen, dass er versucht, es zu verstecken und es nicht mehr hinkriegt und so. Und dann die Familie es langsam begreift. Und dann ab dem gewissen Moment, wo es umstürzt, wo wir natürlich von außen nicht mehr beurteilen können als Angehöriger, wie viel die betreffende Person noch realisiert. Man kann hoffen, dass es wenig ist. Dann wird es halt für die Umgebung die harte Zeit. Ne? Und das habe ich in meinem persönlichen Umfeld auch erlebt. Das ist schon bitter. Ne? Und ich hoffe sehr, dass die, weil da ist die Wissenschaft ja einfach nicht weit. Also wir sind nicht weit, Menschen mit fortschreitender Demenz oder Alzheimer zu helfen.
Ja, das liegt einfach daran, dass das halt auch irreversibel ist. Ne? Also wenn das Gehirn einmal kaputt ist, ist es halt kaputt. Ne? Und wenn du das so spät merkst, kannst du da auch nicht mehr viel machen.
Ja, du kannst auch nichts, also bei einer progredienten Alzheimer- oder Demenzerkrankung kannst du, soweit ich weiß, auch sonst nicht viel machen.
Ja, es ist eine Krankheit, die halt langsam fortschreitet, die häufig erst spät entdeckt wird. Und wenn sie entdeckt wird, wie du schon sagst, kann man auch nicht viel machen. Ich wollte hier das Buch von Rudi Assauer, wollte ich mal lesen.
Ja, das kam ja relativ, ja.
Also hast du das gelesen, oder?
Nee, habe ich nicht. Aber es kam ja relativ spät heraus, das hat er ja, glaube ich, so im weitesten Sinne, ist das von der Tochter geschrieben oder?
Ich glaube von der Frau, oder?
Nee, die Frau oder, auf keinen Fall.
Nicht?
Nee, der hat, also ich will mich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber der hatte, es gibt einen sehr intensiven Rechtsstreit
zwischen
Frau und Tochter, und die Frau habe ich mal in der Doku gesehen, die hat ihn ja geheiratet, als er schon schwer erkrankt war. Und die Tochter hat vorgeworfen, dass die Frau, und da möchte ich mich jetzt nicht mit einmischen, hat vorgeworfen, dass die Frau so gesehen die Demenz dieses Mannes ausgenutzt hätte, um sich selbst zu positionieren. Und dann habe ich mal eine Doku über sie gesehen, wo diese Frau mit einer Kinderpuppe durchs Haus lief und mit ihm redete darüber, dass sie ja noch ein Kind haben könnten, also mit so einer Babydoll. Und die machte schon einen vorsichtig formuliert schwierigen Eindruck.
Ich wollte das Buch von Assauer aber eigentlich auf jeden Fall mal lesen, weil ich hatte mit meiner Mutter viel drüber gesprochen, als mein Vater halt krank geworden ist, ne? Der hatte ja, ne, auch Krebs, an Krebs gestorben und so weiter und so weiter. Und bei dem war es tatsächlich so, dass es so die letzten zwei Jahre tatsächlich bei ihm auch so war, dass durch die Metastasen und so weiter er immer mehr von sich selbst quasi verloren hat. Und ich quasi, also das war wirklich nicht schön. Ich konnte, so böse es klingt, meinem Vater quasi immer, wenn ich meine Eltern besucht habe, ein Stück zusehen, wie er halt immer ein Stück weiter geht. Und sowas wollte meine Mutter, also der Wunsch meiner Mutter war, dass ihr sowas nicht passiert, weil sie das schrecklich fand, was ich sehr gut nachvollziehen kann. Ich fand es auch schlimm. Meine Mutter wollte genau sowas nicht. Sie wollte halt ihren Verstand behalten. Und da hat sie am Ende dann irgendwie Glück gehabt, weil als meine Mutter wirklich krank geworden ist, ging es dann am Ende doch so schnell, dass es irgendwie vielleicht zwei Tage waren und dann war es das.
Meine Oma hat immer von kein langes Siechtum gesprochen.
Ja.
Und das fanden wir immer, also als Familie haben wir immer, weil sie das, da war sie schon immer 90 und sagte immer, kein langes Siechtum. Und man dachte so, Omi, du bist schon über 90, also, so lang wird das nicht mehr sein. Aber
du siehst schon so 10 Jahre vor dich hin.
Nee, die war immer fit, also sie war ihr Leben lang nicht krank und so und ist dann auch relativ schnell verstorben. Aber das ist insgesamt diesen, ich musste immer als Kind darüber lächeln, als meine Eltern und auch meine Großeltern an Weihnachten immer sagten, wenn, was soll ich euch schenken? Kennst du diesen Satz noch? Wir wünschen uns Gesundheit.
Ja, klar. Es gibt ja
und
auch
das
diesen.
Das findest du als Kind so doof und es verstehst es auch überhaupt nicht.
Es gibt
ne?
ja
also
auch
ich habe es nicht verstanden.
Es gibt ja auch diesen doofen Spruch, ne? So ein Gesunder hat 1000 Wünsche, ein Kranker nur einen.
Ne? Ja.
Ja, ja, das sind so diese auf die Cornflakes-Packung hinten drauf, ne? Zum Ausschneiden für die Karte, die man verschickt, so in etwa. Aber ich verstehe das schon, dieser Wunsch nach Gesundheit, ne, der dann irgendwie immer wichtiger wird. Ich meine, das hast du ja auch, wenn du, weiß ich nicht, wenn du mit einer Grippe oder so fett im Bett liegst, dich kaum noch bewegen kannst, Kopfschmerzen des Todes hast und die ganze Zeit nur so denkst, so, boah, mir ist alles egal, aber ich würde eigentlich gerne wieder ein bisschen gesünder sein.
Ja, ey, und da geht's um banale Dinge wie Kopfschmerzen, ne?
Ja.
Also, und dann denk an ernsthafte Erkrankungen und
ja, klar. Also, ne,
das,
ich meine,
dieses sich Gesundheit wünschen wird, also das ist, glaube ich, einer der, das klingt jetzt blöd, aber das ist einer der Punkte in deinem Leben, in dem du sowas wie einen evolutionären Erwachsenseitssprung machst. Also, wo du wirklich, wenn du begreifst, was das bedeutet,
also ich habe mich das letzte
irgendwie einen Sprung.
Ich habe mich das letzte Mal vor ungefähr 2 Wochen das erste Mal in meinem Leben richtig erwachsen gefühlt. Ich habe nämlich mit meiner Frau zusammen unseren Tiefkühler abgetaut. Das war der Moment, wo ich mich richtig erwachsen gefühlt habe.
Warum?
Weil das irgendwas, das war in meiner Welt etwas, worum man sich, darum kümmert man sich, wenn man erwachsen ist. So den Tiefkühler abtrauen. Als Jugendlicher ist einem das scheißegal.
Du hast deinen Tiefkühler, du hast gerade ernsthaft, wir reden über Tod und Sterben und so. Und das, was dir einfällt, ist, ich habe meinen Tiefkühler abgetaut.
Das werden vielleicht manche Leute verstehen. Entschuldigung.
Was für ein emotionaler Kackrüppel bist du eigentlich, Alter? Ohne
du kennst
Schein.
Mich doch.
Man kann, Alter, man kann nur hoffen, dass du niemals Fame genug wirst, um, also wirklich, um in irgendwelche, diese Wishlists von Leuten reinzugeraten, weißt du, also wo Menschen, die im Sterben liegen, sich zum Beispiel nochmal wünschen, jemanden zu treffen.
Nein,
ich stell
Moment,
mir
Moment,
dann
Moment.
Vor, wie du
ich
auf bin, irgendeine Station kommst, wo irgendeine arme
gehe,
Socke sich
Moment,
gewünscht
Moment,
hat,
ich
dass
mit
du nochmal vorbeikommst, du kommst rein und sagst, hey, wie geht's dir? Ich habe gestern meinen Tiefkühler abgetaut. Mir geht's ganz gut. Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal erleben würde.
Vielleicht zaubert das der Person ein Lächeln ins Gesicht, weil es so abstrus ist.
Oh Gott, Reinhard.
Nee.
Auf meiner Wishlist bist du nicht drauf. Du wirst ausgeladen. Dich lasse ich per Skype-Konferenz kommen, falls ich mal abkacke, Reinhard.
Ja, wenn du das technisch hinbekommen würdest.
Oh, Slow Burn, Alter, ey.
Ach Rainer, nee, ich finde,
du bist der kaputteste, ne?
Also, ich bin nicht kaputt, aber so es gibt ja verschiedene Arten, mit Tod umzugehen, ne? Und es gibt halt Leute, die damit für sich sein müssen. Es gibt Leute, die irgendwie Leute um sich rum haben müssen. Und meine Erfahrung mit Tod von nahen Verwandten ist tatsächlich, Leute um sich rum haben tut einem gut. Und vor allem, wenn man über andere Sachen spricht. Also wenn man irgendwie sich vielleicht an die Menschen zusammen erinnert oder so. Das ist in dem Moment zwar richtig scheiße und weiß nicht, tut einem auch weh und so, aber es hilft im Nachhinein doch sehr. Irgendwie. Also ich hatte zum Beispiel meinen Patenonkel, von dem ich mich nie richtig verabschieden konnte, weil der auch an Alzheimer gelitten hat und ich es nicht mehr ich habe es emotional nicht mehr hinbekommen, den irgendwie in den letzten 3 Monaten zu besuchen, weil der wirklich nur noch eine Hülle war, die da vor sich hin siechte. Im Nachhinein habe ich es sehr bereut, ja, dass da irgendwie nicht mehr richtig Abschied genommen zu haben, aber ich weiß nicht, ich glaube, das ist so ein hartes Thema, damit geht jeder irgendwie anders um. Es gibt ja auch Leute, die das komplett von sich wegschieben, was auch nicht gesund ist.
Jeder hat das Recht, das muss man einfach mal sagen, damit umzugehen, wie er möchte.
Ja, und jeder
aber
muss.
Ich bin deiner Meinung, ich habe die Menschen, die in meinem Leben gegangen sind, jetzt Verwandtschaft, Freundeskreis, immer besucht, egal wie schlimm es war. Weil ich geglaubt habe, dass ich war der festen Überzeugung, dass ich es bereuen würde.
Ja, und das ist, man muss ja auch sagen, es ist für die Umstehenden meistens schlimmer als für die Person selber oder häufig. Und so hart das jetzt klingt und so böse, ne, man kommt drüber weg. Also es wird nie wieder so sein wie vorher und es wird immer wieder Momente geben, wo man dran zurückdenkt und irgendwie, weiß ich nicht, Tränen in den Augen hat, weil man drüber nachdenkt, was man nicht mehr tun kann. Aber man kommt irgendwie drüber weg. Jeder halt anders, ne?
Ja, das kann man schwierig, ne, das kann man nicht vollumfänglich sagen, so. Also es gibt halt auch Menschen, die an Trauerfällen zerbrechen, Rainer. So,
ja,
ne?
Ja.
Ja, das ist einfach, man kann nicht sagen, man kommt darüber hinweg. Ne?
Ja,
das
aber es ist nicht so schlimm, wie es in dem Moment gerade ist. Also es ist eine exponentiell abfallende Kurve, zumindest habe ich das so immer erlebt, die zwischendurch mal wieder aufflammt. Also es ja, weiß ich nicht. Vielleicht
es
hatte
ist
ich
eine Wunde, ne, die heilt, aber die niemals verschwindet.
Vielleicht,
das klingt jetzt nach
der nächste Cornflakes-Packung-Spruch.
Ja, aber es ist ja genauso. Ja. Also es ist wie eine Wunde, die heilt, aber niemals verschwindet. Mein Großvater ist jetzt 20 Jahre tot, der mich wirklich sehr, oder OP ist genau, 19 Jahre. Und der hat mich sehr geprägt, sehr begleitet, war mir sehr wichtig. Immer noch, wenn ich Orte besuche, wo ich mit ihm war, berührt mich das. Also immer noch. Weißt du, zum Beispiel, ich bin mit meinem Opa immer in den Kölner Zoo gefahren, von Leverkusen. Habe ich auch schon mal erzählt, ne? Ich dachte als Kind immer, der Abstand Leverkusen-Köln wären locker 50 Kilometer, weil wir für die Strecke Leverkusen-Steinbüchel Kölner Zoo fast 2 Stunden gebraucht haben. Weil wir erst mit dem Auto zu einer Bahnstation gefahren sind, dann mit der Bahn, weil man natürlich nicht in Köln mit dem Auto reinfahren kann, dann ging nicht. Also ich dachte auch, dass in Köln keine Autos fahren, weil mein Großvater das immer so betont hat. Dann sind wir mit der Bahn weiter, nochmal umgestiegen, am Wiener Platz umgestiegen, dort dann etwas weiter zu Fuß in eine Gondelbahn und mit der Gondelbahn über den Rhein. Fast 2 Stunden Weg für was man heute mit 12 Minuten abfrühstückt. Und wenn ich im Kölner Zoo stehe, dann gibt's immer noch Momente, wo ich, also zum Beispiel in diesem wirklich popligen kleinen Schmetterlingshaus, wo ich mit meinem Opa bestimmt hunderte Stunden meines Lebens gesessen habe und er mir die Namen von den Schmetterlingen auf Latein beigebracht hat und so, wo es mir einfach im Herzen wehtut, dass es diesen Menschen nicht mehr gibt.
Ja, das ist für mich auch das Härteste, immer Sachen, also Momente, in denen ich sonst als erstes irgendwie zu meinen Eltern gegangen wäre und mit denen zu reden, irgendwie, weiß nicht, als ich meine Promotion fertig hatte oder irgendwas anderes Tolles, was mir passiert ist. Da hatte ich am Anfang, also kurz nachdem meine Eltern gestorben sind, immer noch den Reflex, halt das mit, also denen zu erzählen und so. Das waren Momente, die halt wirklich schwierig waren. Und wie du auch gerade sagtest, so Orte. Also Orte, an denen man halt war, wenn ich irgendwie in den Stadtteil zurückkomme, in dem ich aufgewachsen bin, so wo ich als Kind gespielt habe und halt meine Eltern irgendwo gesessen haben und halt auf mich aufgepasst haben oder als ich im Sauerland letztens war mit meiner Frau, das sind halt so Momente, wo ich dann immer noch drüber nachdenke oder ne, wo einen das immer noch ergreift. Aber es ist nicht so ein allumfassendes, alles verdunkelndes Thema, wie es in dem Moment ist, wo die Leute halt gehen.
Ja, Rainer, das wäre ja auch.
Ja,
das
ja,
gibt das es sicherlich bei Menschen, aber wenn das so wäre, das ist ja das, was man. Das ist bei den Todesfällen in meinem Leben, die mir passiert sind, ich mir dann auch irgendwie immer vor Augen gehalten habe. Das ist nicht mich betreffend ein Problem, sondern das ist eine Situation, die jeder in seinem Leben durchmacht.
Ja,
jeder.
Genau.
Jeder verliert seine Großeltern vielleicht, verliert seine Eltern vielleicht, verliert Menschen.
Vorausgesetzt, er kannte sie, aber was Äquivalentes im schlimmsten Fall, ne?
Ja, also jeder in unserem Leben, das gibt es nicht, dass jemand, oder fällt mir sehr, sehr wenige Fälle fallen mir ein, dass jemand nicht Menschen in seinem Leben gehen lassen muss und deswegen ist Sterben nun mal ein elementarer Bestandteil des Menschseins.
Ja, es sei
und
denn, du
Sterben
hast Jesus.
Miterleben.
Der kommt wieder. Was denn? Es ist Ostern.
Es war Ostern, Rainer.
Es ist immer noch Ostern, du Heide.
Wie lange kann denn Ostern sein?
Wir haben Ostermontag, da ist immer noch Ostern.
Nein, das stimmt doch gar nicht. Diese Folge wird doch an Dienstag ausgestrahlt.
Ja, aber wir nehmen Montag auf. Da ist immer noch Ostern. Gestern war Ostern.
Die Menschen ist Ostern vorbei. Jesus ist jetzt wieder weg.
Die Menschen, nein, Jesus ist immer bei uns in unserem Herzen. Mein Herz ist rein, soll niemand drin wohnen, außer Jesus allein.
Alter, du bist. Das war eine schwere Folge, Rainer.
Ja, tut mir auch leid.
Mit der wir die Leuten jetzt am Ende nochmal unser liebster Pimmelwitz.
Über sowas Großes macht man keine Witze.